Ja, genau, der Joseph hatte ja gerade schon mal kurz abgefragt, wer den Vers überhaupt noch kennt. Ganz kurz mal, wer weiß das noch? Steht er da? Ja, das ist aber gemein. Jetzt seid ihr mir in den Rücken gefallen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich musste mich ja jetzt notgedrungen, sage ich mal, mit dem Vers nochmal auseinandersetzen und mir ist einfach so aufgefallen, wie viel relevanter der Vers doch wieder irgendwie für mich geworden ist, auch im Vergleich vielleicht zum Anfang des Jahres. Und ja, ich denke dann natürlich an das, was um uns herum passiert. Die meisten von uns sind nicht direkt betroffen. Und trotzdem, ja, glaube ich, geht es uns allen so, dass uns die Bilder, die wir sehen, immer wieder erschüttern und vielleicht auch teilweise verunsichern, weil ja auch viel in Deutschland passiert und in anderen Ländern weltweit. Und ja, ich glaube, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir nochmal unseren Blick auf Gott richten und auf das, was er uns zusagt und auch zugesagt hat Anfang des Jahres. Und für mich ist dieser Vers, nicht nur, weil er am Anfang dieses Psalms steht, sondern auch irgendwie inhaltlich so eine ja, Überschrift, wenn ich das mal so nennen darf, für den gesamten Psalm. Und möchte deswegen im Folgenden kurz ja darauf eingehen, was mir der Psalm an sich so gesagt hat und was mir wichtig geworden ist. Und deswegen würde ich ganz gerne, einfach um euch nochmal kurz abzuholen, den Psalm nochmal vorlesen. Der ist jetzt nicht sonderlich lang, deswegen, ich glaube, das passt noch von der Zeit. Also Psalm 46. Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. In Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben von seiner gewaltigen Kraft. Ein Strom von vielen Bächen gespeist, erfreut die Stadt Gottes, den heiligen Ort, an dem der Höchste wohnt. Ja, Gott wohnt in ihrer Mitte, darum wird sie niemals ins Wanken geraten. Gott wird ihr Hilfe bringen, wenn sich die Nacht zum Morgen wendet. Völker geraten in Aufruhr, Königreiche wanken. Gott lässt seine Stimme nur einmal erschallen und schon vergeht die ganze Welt. Der allmächtige Herr ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Kommt und führt euch vor Augen, welch große Taten der Herr vollbracht hat. In aller Welt hat er vernichtende Schläge gegen seine Feinde geführt. Er beendet Kriege überall auf der Erde. Pfeil und Bogen bricht er in zwei. Er zerschmettert Speere und verbrennt Streitwagen im Feuer. Lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin, hoch erhaben über alle Völker, geehrt in aller Welt. Der allmächtige Herr ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Ja, ich habe, wie gesagt, das Gefühl, dass es ganz gut ist, sich den ganzen Psalm anzuschauen. Das habe ich auch gemacht. Und drei Sachen sind mir besonders wichtig geworden. Kommt auf der nächsten Folie. Also für mich ist der Psalm zuerst mal eine Ermutigung. Ich hoffe, dass euch das auch so geht, wenn ihr es hört. Dann wird im Psalm auch klar gemacht, dass es auch um Erfahrung geht, um persönliche Erfahrung mit Gott. Und am Ende steht eine Ermahnung an uns alle. Und ja, ich glaube, das hilft ganz gut, einfach auch die Jahreslosung nochmal ganz neu einzuordnen. Und genau, ich werde im Folgenden kurz auf diese drei Punkte eingehen und habe zu jedem dieser drei Punkte auch noch Aussagen Jesu mitgebracht, die nochmal auch auf unseren Glauben Bezug nehmen. Genau, wir starten mit Ermutigung. Und zwar gibt es da in dem Psalm, ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, einen Vers, der wird wiederholt, einmal Psalm 8 und 12, das könnte vielleicht so ein kleiner Refrain sein, weiß ich nicht. Da steht, der allmächtige Herr ist mit uns, der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Und Burgen sind ja eigentlich nur deswegen notwendig, weil man sich gegen etwas, was von außen kommt, schützen muss. Und es ist tatsächlich so, wir leben ja in dieser Welt und es sind Sachen, die uns einschüchtern und verängstigen wollen. Und diese Zusage gilt aber erst einmal, dass Gott für uns eine Burg ist und zwar nicht nur irgendeine, sondern eine sichere Burg. Und auch Jesus geht darauf ein, dass wir Bedrängnis haben werden. Im Johannes 17, Vers 15 betet er zum Vater, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Das heißt, nochmal, es gibt Herausforderungen hier in der Welt, Jesus wusste das, Gott weiß das auch. Und ja, wir sind eben nicht bewusst herausgenommen, sondern wir sind in der Welt, um Licht und Salz zu sein. Und trotzdem dürfen wir wissen, auch Jesus tritt für uns vor den Vater ein. Und ja, Gott wird uns bewahren, eben trotz dieser Umstände. Gott ist eine Burg. Der zweite Punkt, ich habe das mal Erfahrung genannt, das steht im Vers Nummer 6. Ja, Gott wohnt in ihrer Mitte, darum wird sie niemals ins Wanken geraten. Das heißt, Gott ist nicht nur um uns herum, Gott ist nicht nur die Burg, die uns von außen schützt, sondern Gott ist auch mittendrin. Ja, das heißt, da, wo wir uns befinden, da ist Gott. Das heißt, wir dürfen ihm nahe sein, wir dürfen ihn gerade auch in Zeiten, wo von außen Bedrängnis kommt und Herausforderungen da sind, ihm begegnen. Und Jesus hat uns was ganz Besonderes für diese Momente verheißen. Das steht im Johannes 14, 27. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Das heißt, wir sind nicht auf uns allein gestellt. Wir dürfen Jesu Frieden gerade in solchen Momenten immer wieder in Anspruch nehmen. Und was ja auch ganz klar deutlich wird, gerade in solchen Zeiten sind wir vielleicht auch dazu geneigt, um uns abzulenken oder uns mit allem Möglichen zurieseln zu lassen, um vielleicht ein bisschen Ruhe zu finden oder Ablenkung. Aber auch hier ganz klare Aussage von Jesus, den Frieden, den bekommen wir nur von ihm. Den kann uns die Welt nicht geben. Und deswegen auch so eine Aufforderung, dass wir ihn ganz neu so als Quelle immer wieder auch für den Frieden und die Ruhe anzapfen, die wir brauchen. Und der dritte Punkt habe ich Ermahnung genannt. Das steht relativ am Ende des Psalms, Vers 11. Lasst euren Aufruhr und erkennt, dass ich allein Gott bin, hoch erhaben über alle Völker geehrt in aller Welt. Aufruhr könnte man vielleicht mit Unglauben oder Zweifel bezeichnen oder gleichsetzen. Zweifel daran, dass Gott derjenige ist, der alles in seinen Händen hält. Und wie schnell passiert das, dass wir das Gefühl haben, um uns herum, die Sachen geraten irgendwie außer Kontrolle. Das ist alles etwas willkürlich. Aber hier ist eine ganz klare Ermahnung Gottes, dass wir aufpassen sollen, in solchen Zeiten eben nicht an seiner Allmacht zu zweifeln, sondern wirklich festzuhalten und daran festzuhalten, dass er alleine Gott ist und dass er über allem hoch erhaben ist, auch wenn uns Sachen gibt, die uns einschüchtern. Und auch Jesus nimmt darauf Bezug und ermahnt uns im Johannes 14, 27, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Das heißt, Jesus fordert uns auf, unseren Glauben nicht in Frage zu stellen, gerade in schwierigen Zeiten nicht. Und wir brauchen nicht zweifeln an dieser Zusage. Ja, manchmal machen die Umstände es schwer, aber wir sollen und dürfen unsere Hoffnung nicht verlieren. Wir sollen uns nicht entmutigen lassen. Das heißt, am Ende gilt das, was am Anfang stand. Gott ist für uns Zuflucht und Schutz. Amen.
Danke, Micha. Ja, das ist interessant. Der Micha, der hat den einfach anders genommen als ich. Habe ich jetzt das Thema verfehlt? Da steht nämlich bei ihm Zuflucht. Ja. Und in 40% der Übersetzungen vielleicht, oder 30 steht da, Zuversicht. Und wir haben auch stehen bei 46,2, dem Psalm, steht Zuversicht und Stärke. Das ist wie ein Hologramm, man kann also verschieden reingucken und die Aspekte sind so interessant und trotzdem immer ähnlich. Jetzt sieht man, der Micha, der ist richtig groß, gell? Das muss ich jetzt gucken, dass ich das Ding, ohne dass ich mein iPad darunter habe. Dem Ingenieur ist nicht zu schwer. Ihr habt heute lauter Ingenieure hier, wisst ihr das? Der Micha und jetzt den zweiten. Okay, deswegen fangen wir mit etwas Besonderem an. Bitte die erste Folie. Mitternachtsformel. Vor 50 Jahren, also so alt bin ich schon, dass ich so was zurückgucken kann, vor 50 Jahren, das ist wirklich weit zurück, da hat unser Mathematiklehrer uns mit der Mitternachtsformel gepeinigt. Oder er hat zumindest gesagt, dass es wichtig ist. Also für euch, die in Mathematik gut aufgepasst haben, hat er gesagt, wenn man nachts geweckt wird um Mitternacht, dann muss diese Formel kommen, die bekannt ist manchen Mathematiklehrer oder denen, die aufgepasst haben, als PQ-Formel oder Mitternachtsformel. Und das ist die Nullstellenformel von der quadratischen Gleichung. Die quadratische Gleichung heißt f von x gleich ax² plus bx plus c. Und die Lösung für die Nullstellen heißt x1, 2 gleich minus b plus minus Wurzel aus b² minus 4ac durch 2a. Also ihr glaubt mir. Jetzt sage ich euch aber, das war vor 50 Jahren. Ich durfte die natürlich mit meinen 4 Junioren auch noch immer wieder ein bisschen wiederholen. Aber ich brauche die auch jeden. Also alle paar Monate brauche ich die im Geschäft. Das ist also nicht so schlecht. Aber jetzt sage ich euch die Mitternachtsformel, die wirklich wichtig ist. Und diese Mitternachtsformel heißt, Jesus ist Herr. Mit dem Tausch am Kreuz fängt alles an für uns mit unserer Bekehrung. Und dann wissen wir, denn so sehr hat Gott uns geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns hingab, auf dass wir ewiges Leben haben. Und diese Tat, die Adam gemacht hat mit der Eva, wirklich vor allem für alle Zeiten zu überwinden. Und das ist ein unsagbares Geschenk. Und heute wäre ich nur froh, oder bin ich froh, wenn man mich nachts aufweckt, was ich dann zu sagen habe. Jesus ist Herr. Und dann sind wir beim Thema, nämlich Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Zuversicht und Stärke. Was sagt der Duden? Also der Duden, für die Leute, die nur Wikipedia kennen, das ist das, wo in so ein Buch, das es seit 1880 gibt, wo drin steht, wie man Deutsch schreibt und liest und spricht. Auch für Schwaben. Zuversicht ist laut Duden festes Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft, auf die Erfüllung bestimmter Wünsche und Hoffnungen. Das ist schon ein bisschen wie was mit Optimismus und so. Vor ein paar Tagen habt ihr vielleicht im Vers des Tages von der Bible-App da gelesen, dass Optimismus nicht unseres ist. Also, dass das Optimismus hört sich so nach positivem Denken an. Unsere Zuversicht kommt von einer Person und nicht von den Umständen. Wir warten nicht, dass die Aktien steigen und freuen uns, dass wir, kann sein, dass wir dann mehr Geld verdienen oder dass der Chef uns vielleicht eine Gehaltserhöhung gibt oder so, weil die Randbedingungen gut sind, sondern wir wissen, die Versprechen, die Verheißungen, die in der Bibel stehen, die sind das ist das auf unsere Grundlage für unser Leben. Da holen wir unsere Zuversicht her. Was ist jetzt wichtig, um diese Zuversicht wirklich zu haben im täglichen Leben? Wir müssen uns beschäftigen mit dem Wort. Wir müssen uns wirklich mit dem Wort beschäftigen, wie Jesus sagt, dass wir nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Und so hat er dem Teufel widerstanden, der uns nur entmutigen will. Also eine der wichtigsten Waffen ist die Entmutigung des Teufels in unserem Alltag. Und da ist keiner gefeit von uns. Keiner ist da gefeit. Wirklich nicht. Zweifel können uns übermannen. Und es kommt darauf an, ob jemand 25 Jahre im Glauben ist, 50 Jahre mehr. Das kann kommen. Schlimme Krankheit, Umstände, Familie. Ihr wisst es alles, was passieren kann. Also das, was das Leben schreibt, ist viel komplexer und als alles, was wir uns so in Büchern anlesen können oder was wir uns denken können. Hat mal ein Rechtsanwalt von mir vor 20 Jahren, als ich meine Firma übernehmen wollte, hat er mir gesagt, Herr Arnold, Sie können sich nicht vorstellen, was das Leben schreibt. Und wenn was ganz klar ist, dann gibt es noch irgendeine Wendung oder so, die man nutzen kann. Das war jetzt seine Antwort, seine Sache, seine Erfahrung, die er lange hatte in seinem ganzen Leben als Rechtsanwalt. So, und dann gibt es noch die Stärke. Vorhandensein besonderer Fähigkeiten, besonderer Begabung auf einem bestimmten Gebiet. Fähigkeiten kann man erlangen oder erwerben. Ja, also gut, es gibt Begabungen, aber wer jetzt von euch ein Instrument spielt, der sieht, dieses Lobpreisteam spielt da schön, der Aretha singt schön, aber der Aretha hat nicht mit Singen gestern angefangen. Da war viel Schweiß dabei. Also es ist die Begabung. Gott hat ihr diese fantastische Stimme geschenkt. Aber dann gab es viel Schweiß. Genauso bei unserem Lobpreisleiter und bei allen anderen auch. Jetzt hatte ich gedacht, was für ein Beispiel nehme ich? Was für ein Beispiel nehme ich? Nehme ich jemand, der so richtig nur... mit dem wir sehr ähnlich sind, oder nehmen wir einen, den man kennt aus der Bibel, von dem man schon im Kinderdienst gehört hat. Ich nicht, weil ich bin, stimmt gar nicht, in der ersten, zweiten Klasse habe ich das im katholischen Religionsunterricht gehört. Aber hier sitzen viele, die schon im Kinderdienst gehört haben, die Geschichte von David, von dem manche behaupten, dass es ihn gar nicht gegeben hat. Ich weiß da nicht, wer die Psalmen geschrieben hat und wer Goliath besiegt hat. Aber ich denke, den David gibt's. Ich weiß nicht, wie man auf solche Ideen kommt. Dieser David, noch eins zurück bitte, so weit sind wir noch nicht. Dieser David, was hat er gemacht? Auch nicht, bitte weiter zurück. Nochmal zurück. So, dieser David, als 8. Sohn von Isai geboren, war der Jüngste. Große Brüder. Und als der Samuel da losgeschickt wurde, den nächsten König zu salben, weil Gott mit Saul nicht mehr zufrieden sein konnte, dann kam er zu dem Isai und sagte, zeig mir deine Söhne, ich muss da mal die sichten. Und der erste war es nicht, der zweite war es nicht und der dritte war es nicht. Die Großen, die Älteren waren es nicht. Und dann nochmal weitere waren es offensichtlich nicht. Und Gott hat zu Samuel gesagt, hey, da gibt's noch einen, die sind's alle nicht. Und der Samuel sprach und sagt zu dem Isai, hast du noch einen Sohn? Gibt's da noch einen? Dann sagt er, ja, da haben wir noch einen kleinen, einen Jüngsten, der hütet gerade die Schafe. Und ihr kennt die Geschichte, lange Geschichte kurz. Also Samuel geht hin, salbt ihn. Und was wichtig ist, was ich gelesen habe, was mich ein bisschen überrascht hat, bei der Salbung ist der Heilige Geist auf den David gekommen und ist immer geblieben. Das steht ganz kurz und klar da. Ja? Also das ist auch die Wichtigkeit oder die Größe von David und die Sache, die in seinem Leben, was er noch machen konnte, was er erreichen konnte, war wirklich da besiegelt. So, wer war der David? David war der 8. Sohn, haben wir gehört. Der war da in der Nähe von Bethlehem, Schafe hüten und hat da Erfahrung gemacht. Also er wusste natürlich, was in Jericho passiert ist. Er wusste, wer der Abraham, der Isaac und der Jakob war. Er wusste, was Joshua getan hat. Er wusste, was Mose getan hat. Das wusste er alles mit dem Kopf, war nicht seine Erfahrung, seine eigene Erfahrung. Aber in dieser geistigen Suppe ist er schon wirklich gut vorbereitet worden. Er wusste, zu welchem Volk er gehört und was dieses Volk schon geleistet hat mit seinen Führern. Und er hat die Sterne gesehen. Wir wissen, dass wir in der Schöpfung Gott auch kennenlernen. Und damit hatte er eine Zuversicht ausgestattet, mit einer Zuversicht, die man im Allgemeinen nicht hat. Er hat, wie wir später erfahren in Samuel 17, 1. Samuel 17, auch mit einem Löwen und einem Bären gekämpft. Und was später noch viel wichtiger wird jetzt in der Geschichte ist, er hat das Verteidigen mit den gängigen Waffen eines Schafhirten zu dieser Zeit, hatte er gelernt. Er hatte viel Zeit, da zu üben. Und seine Waffe war eine Waffe, die man benutzt, um die Schafe auch in der Ferne wieder zu leiten. Und zwar mit einer Schleuder. Und damit, weil er so viel Zeit gehabt hat, so stelle ich mir das vor, war er sehr geübt in dieser Geschichte. Geübter als viele. Das haben sicher viele Schafhirten gemacht. Er kam dann in den Dienst von Saul und wurde hatte mal Ferien wieder bei seinem Vater, und der Vater hat ihn dann hingeschickt mit 10 Broten, ein bisschen Käse für den Hauptmann und Müsli. Ja? Also der Ralf Hürlimann wird sagen Müsli. Ja? Also das waren geröstete Körner, und zwar auch ganz nicht viele. Also da kam er da an und hat da das gehört, was der Goliath schon 40 Tage da abgezogen hat, dass er gesagt hat, ja, wir verhöhnt da das israelische Volk. Und jetzt zu dieser Goliath-Geschichte. So, Steinschleuder, haben wir mal eins weiter, bitte. So, und dann kommt der David, also der hat nochmal einen Hirtenstab, der hat eine Tasche und 5 runde Steine hat er aufgelesen. Und er hat seine Schleuder. Ich habe da hingeschrieben Steinschleuder. Später hat man auch ganz andere Schleudern, also einfach was anderes genommen. Aber die Schleuder, Gotteserfahrung, Kampferfahrung gegen Löwen und Bären, das habe ich euch schon gesagt. Nochmal eins vor, bitte. Nein? Da ist so ein Bild aus dem Mittelalter. Das brauche ich jetzt. Oh, habt ihr die Bilder vertauscht? Da ist es. Yeah. Also, da seht ihr mal, was das für eine Waffe war, die der Goliath total unterschätzt hat. Man kann mit diesem Teil auf 100 Meter, hat meine Frau mich ermahnt zu sagen, was sind 100 Meter. Ich denke, das sind so 20 Meter bis da hinten. Ja, stellt euch vor, 5-mal so viel wie der Gottesdienstraum von hier aus gesehen, kann man noch treffsicher mit diesem Teil schießen. Ihr seht es auch, wie das hier geht. Der untere, der hat eine Schleuder. Also wird ein Auge im Seil wird um den Daumen gelegt, festgemacht. Und dann hat man die Schleuder so unten, ein Stein wird reingelegt. Das zweite Ende drückt man hier auf den Daumen. Und das kann jetzt auch ein bisschen Leder sein. Und dann schwingt man das. Ja. Schwingt es bis auf eine bestimmte Geschwindigkeit. Und er wird losgelassen, so rum oder über den Kopf, wie auch immer, wie es jemand gut kann. Und das seht ihr, also hohe Durchschlagskraft, sage ich euch jetzt als alter Soldat, hohe Durchschlagskraft nur auf 100 Meter, wenn man einen Stein nimmt. Und die haben richtige Steine genommen, nicht so, das steht irgendwo in manchen Übersetzungen Kiesel, sondern die Dinger waren 400 Gramm schwere Steine, 400 Gramm, also anderthalb mal so viel wie ein halbes Pfund Butter, ne? Ist wirklich was Mächtiges. Und da haben die auf 100 Meter noch treffsicher getroffen. Und dagegen hat praktisch, damit hat er den Goliath besiegt. Der Goliath war ein großer Kerl. Ja, wenn ihr das jetzt mit euren Umständen, die ihr sonst im Alltag habt, die ihr euch erdrücken wollt, dann seht ihr mal, was das für Umstände sind. Der Kerl, ich habe nachgeguckt, also der hat 6 Ellen, groß war 6 Ellen sind 2,70 Meter plus eine Handbreite sind 2,80 Meter. Solche Menschen gibt es auch heute noch. Der viertgrößte ist 2,54 Meter und den gibt es heute schon. Ist ein Amerikaner, glaube ich. Ja, der letzte große war ein Ukrainer, der ist mit 2,54 Meter in 2014 gestorben. Und dessen Rüstung hatte 75 Kilogramm. Also das sind eure Umstände, gegen die er angeht. Und der David hat sich nicht entmutigen lassen, weil er wusste, dass Gott mit ihm ist. So, und jetzt die letzte Folie. Also Zuversicht und Stärke, wie ich sie jetzt gesehen habe. Mein Vorschlag ist, dass wir mit dem, was wir haben, mit allem, was wir haben, dienen wir an den Ort, an den er uns gestellt hat. In der Familie, in die wir hineingeboren sind, in der Umgebung, in der wir leben. Wir dienen mit all unserer Zuversicht und Neugier und Stärke und sind gespannt, was er in unserem Leben machen wird. Wir wissen, dass er Gutes tut in unserem Leben und mit uns Gutes wirkt. Wir dürfen das ergreifen und wir dürfen dranbleiben. Danke euch.